Was mich ja fasziniert ist ja, Sie haben jetzt bei einigen internationalen Produktionen schon mitgemacht. Und was mir viel aufgefallen ist, vor allem auch in Interviews, Sie sprechen sehr schön Englisch.
Ja, das hilft.
Nee, aber das finde ich das Bemerkenswerte, weil heute junge Leute, die haben das in der Schule, das wird sehr früh gefördert, da wird voll der Fokus drauf gelegt. Aber wo haben Sie das gelernt?
Also ich habe das natürlich in der Schule gelernt, aber dann vor allen Dingen learning by doing. Also ich, wenn man mal in einer Sprache komplett arbeiten muss und eine Sprachaffinität hat, also wenn einem das Spaß macht. Es gibt natürlich immer noch Kollegen von mir, die sind, also wenn man sich mit Udo Kier zum Beispiel auf Englisch unterhält, then he is talking like this all the time and you think, well, well, what else would you expect from a German guy than to speak exactly like that? Und ja, mein Anspruch, ja, weil mir macht es Spaß, Sprachen zu sprechen und ja, und ich drehe auch in Französisch, da habe ich auch große Angst davor gehabt, meine erste große Rolle in Französisch zu drehen. Das war Ma Femme s'appelle Maurice war das, und da muss ich auch improvisieren, das war Wahnsinn, aber wenn man das einmal geschafft hat, dann fällt einem eine Sprache leichter. Ich habe auch mal einen ganz kompletten Film auf Norwegisch gedreht, obwohl ich kein Norwegisch spreche und alles nur über Dialog-Coach mir raufgeschafft. Da kann man dann natürlich nicht mehr improvisieren. Da guckst du die Leute an, weißt, was die sagen. Aber wenn die irgendwann was anderes sagen, dann weißt du dann nicht mehr, ob du dann noch define me contante oder ich denke, go banco for a felice Rick sagen sollst oder was anderes. Ja. Und Spanisch habe ich auch schon gedreht, 3-mal mit Fernando Truebas, war auch einmal Spanisch, einmal Französisch, einmal Deutsch. Ja, also Sprachen machen mir Spaß und gehören mit zu meinem Beruf. Und manchmal kommt es auch in meinem Beruf zu sprachlichen Handicaps, wie jetzt zum Beispiel bei King's Speech, was wir heute Abend hier spielen. Da gibt es halt jemanden, der stottert.
Da kommen wir gleich danach noch dazu zu King's Speech. Jetzt möchte ich noch fragen, jetzt diese Theaterproduktion oder Filmproduktion, Fernsehproduktion, merkt man da eigentlich an einem Set Unterschiede, ob jetzt diese Produktionen deutsch sind, englisch, französisch oder so gibt? Merkt man das am Set selber?
Naja, das merkt man natürlich. Da gibt's viele Sachen. Bei den Franzosen gibt's mittags Wein. Das wäre in Deutschland undenkbar. Oder bei den Spaniern auch. Man merkt das total. Also die Franzosen zum Beispiel sind sehr hierarchisch. Also da ist das ist wirklich sehr hierarchisch, auch unter den Schauspielern teilweise. Bei den Deutschen hat man eher das Gefühl, auch wir machen gemeinsam so einen Film, und gut, in internationalen Großproduktionen, da ist es eh total absurd teilweise. Also da wollen sie einen dann irgendwie, wenn hier das Catering ist und 30 Meter weiter das Set, dann steht dann plötzlich ein Auto vor der Tür und das will einen dann dahin fahren. Also auch total gaga. Also wirklich total unverhältnismäßig und ohne den, ja, das wird hat einen anderen Stellenwert. Und ja, aber es macht alles Spaß. Solange die Rolle stimmt, Kollegen stimmen, Figuren stimmen. Ja.
Hatten Sie auch schon Projekte, wo Sie erst auf Papier gedacht hatten, das sieht nach was Tollem aus, das ist was Großartiges, da möchte ich mitmachen. Nachher, als der Drehalltag kam oder als der Produktionsalltag kam, wo Sie dann plötzlich merken, ups, das habe ich mir etwas anders vorgestellt, das macht jetzt nicht so Spaß.
Ja, das gab's schon. Also es gibt zum Beispiel einen Film, den ich nie gesehen habe, der hieß, glaube ich, Ice Crawlers oder sowas Komisches. Da war ich Wahnsinn. Da war ich 2 Tage in LA und dachte mir, hier finde ich doch bestimmt eine Waffe irgendwo. Und dann schieße ich mir ins Bein, eine Fleischwunde, irgendwas Dramatisches und sage, ich bin überfallen worden und dann muss ich nicht weitermachen. Ich hatte dann aber trotzdem Schiss und habe es nicht gemacht. Und der Film ist zum Glück in der Versenkung verschwunden. Und wie gesagt, ich habe ihn nie gesehen. Bitte guckt euch den nicht an.
Okay. Wechseln wir zu diesem aktuellen Projekt, was ja auch hier nach Visp führt, The King's Speech. Es gibt sicher einige Leute, die die Verfilmung davon kennen, mit Colin Firth in der Hauptrolle. Sie haben mir mal gesagt, gut, das ist eine Adaption von dieser Originalgeschichte. Sie orientieren sich nicht daran. Sie orientieren sich natürlich nicht an der Leistung.
Wobei, man muss sagen, also das Theaterstück gab es vor dem Film. Mhm. Also das Theaterstück wurde schon in den 80er Jahren geschrieben, und Seidler, der das geschrieben hat, musste es natürlich der königlichen Familie vorlegen und die mussten es abnicken, sonst hätte man das nicht veröffentlichen dürfen. Und die Queen Mom, die ja meine Frau in dem Stück spielt, also die ja diese Figur ist, hat gesagt, ja, das ist alles in Ordnung, das darf man machen, aber das darf erst veröffentlicht werden, wenn sie tot ist. Und da hat er gesagt, ja, kein Problem, das war in den 80ern, da war sie ja schon 80 oder sowas. Und man konnte nicht damit rechnen, dass sie 195 wird. Als sie dann starb, war der Film schneller als das Theaterstück. Aber das Theaterstück gab es früher und es funktioniert als Theaterstück tadellos.
Kommen wir nochmal zum Film zurück. Da haben Sie ja eben gesagt, Colin Firth, aber da, das ist kein Orientierungspunkt, das ist ein Kollege, der hat das auf seine Art gemacht. Ich mache es auf meine, das macht ja durchaus Sinn. Aber hatten Sie den Film trotzdem vorher gesehen?
Ja, ich habe den Film lustigerweise in Australien gesehen. Da haben wir nämlich Iron Sky gedreht, in Australien, auf dem Mond, na gut. Und der Logue, der Sprachtherapeut, ist ja Australier, es geht auch so ein bisschen darum. Und währenddessen habe ich mir den Film angeschaut, aber ja, wie gesagt, also ich spiele ja nicht Colin Firth, ich spiele George VI, beziehungsweise Bertie. Und da muss man sich anders nähern. Da muss man wirklich neu anfangen, muss von dem Text ausgehen und nicht von einer bereits vorhandenen Interpretation des Textes.
Ein wichtiger Teil des Stücks ist eben dieses Stottern, was Sie ja vorher angesprochen haben. Jetzt kann ich mir ja vorstellen, es gibt ja manchmal, wenn einer einen Witz machen will oder am Stammtisch, hat man das Gefühl, Stottern kann jeder so schnell mal simulieren oder so. Aber Sie haben ja einen großen Aufwand betrieben. Sie waren ja zum Beispiel, Sie haben ja Therapiegruppen besucht. Sie haben auch einen Sprachtherapeuten besucht, den alten Sprechcoach von der Schauspielschule. Wenn es ja anscheinend so einfach wäre, wieso haben Sie dann diesen Aufwand auf sich genommen?
Ich finde es überhaupt nicht einfach. Also wenn das muss authentisch sein. Und das Stottern ist vor allen Dingen eine Verkrampfung des Zwerchfells und auch des Kehlkopfes. Und die Verkrampfung, die muss man auch irgendwie vor allen Dingen über 2,5 Stunden herstellen. Ja, und das muss über 2,5 Stunden glaubhaft sein. Und das ist eine Aufgabe. Und man kann, also natürlich kann man in einem Witz mal kurz stottern. Da kapiert auch jeder, was da gemeint ist in dem Witz. Aber wir machen keinen Witz, sondern wir machen Theater.
Jede Figur, ob echt oder erfunden, wobei jetzt in diesem Fall ist es ja echt, die hat ja eine Geschichte. Also das ist ja auch so bei King's Speech, da haben Sie auch erklärt, hat ja einen Auslöser, warum das zu diesem Stotter kommt, warum das zu diesem Verhalten kommt. Vielleicht jetzt gerade in diesem aktuellen Beispiel, wie lange brauchten Sie, bis Sie diese Figur eigentlich begriffen hatten, also in dem Sinn, dass sie auch sagen konnten, okay, jetzt kann ich auf die Bühne stehen und kann das mit einem gewissen Wohlsein, in Anführungszeichen, mit einem gewissen, ich kann diesen lieber so nachvollziehen. Wie lange brauchen Sie da?
Kann man das so sagen? Das kann man nicht sagen, aber ich fühle mich auf der Bühne nicht wohl in der Figur. Also ich komme da jedes Mal, für mich, das ist echt ein Krampf. Also ich bin echt fertig, wenn ich da von der Bühne komme. Es ist jetzt nicht so, oh, jetzt gehe ich auf die Bühne und stotter mal eine Runde, sondern das ist schon sehr körperlich, dieses Stottern. Und auch anstrengend. Wobei man wirklich dazu sagen muss, durch meine Recherche, ich dachte auch immer, das ist so, stottern kann auch, und das beschreibt der Seidler ja auch, von der selber Stotterer war, der Autor, dass es durch ein traumatisches Erlebnis ausgelöst werden kann. Das ist aber nicht die Regel. In der Regel ist wirklich 80% der Stotterer ist genetisch bedingt. Und so war es ziemlich sicher auch bei Bertie, obwohl die Geschichte, die wir erzählen, ein bisschen eine andere ist. Aber ja, also wie lange brauche ich dafür, das kann man so nicht sagen. Man fügt sich da so ein, und das ist der große Vorteil und das Tolle, Tolle, Tolle bei Theater, dass man die Möglichkeit hat, so lange an einer Figur zu arbeiten. Wenn ich vor der Kamera stehe, dann treffe ich mich vorher mit einem Regisseur, bespreche das kurz mit ihm, dann kommt man ans Set, dann wird geprobt ein bisschen, wie machen wir das, wie lösen wir das auf, und peng, juhu, geht's los, und dann ist es auch schon wieder vorbei. Ich habe nicht die Möglichkeit, 6 Wochen lang im geschützten Raum eine Figur zu entwickeln. Das ist der große Vorteil bei Theater.